Ich möchte noch vor der Predigt mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Du sagst, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, bist du mitten unter ihnen. Du bist lebendig und erfahrbar und du wirkst auch heute noch hier in unsere Welt hinein. Ich danke dir dafür, dass du erfahrbar und real bist in unserem Alltag, dass du kein ferner Gott bist, sondern naher Gott bist und dass du uns die Bibel als Orientierungshilfe, als Leitorientierung geschenkt hast, als Maßstab. Dafür lobe ich und preise ich dich und danke dir dafür, dass du heute was uns zu sagen hast, auch durch dein Wort. Amen. Ja, wie schon Gideon erwähnt hat, möchte ich mit euch gerne eine Predigtreihe über das Buch Daniel im Alten Testament starten. Wie bin ich da hingekommen zum Buch Daniel? Wir haben letztes Jahr nach dem Sommer mit unserem Männerhauskreis angefangen, das Buch Daniel zu lesen. Und an viele Geschichten konnten wir uns nur noch aus dem Kindergottesdienst erinnern. Daniel ist auch oft in den Kinderbibeln mit einigen Geschichten erwähnt. Und auch im Kindergottesdienst haben wir die ein oder andere Geschichte noch so im Hinterkopf. Aber wir haben sie durchgelesen, Kapitel für Kapitel sind dabei. Und es war wieder neu beeindruckend, was man alles von Daniel und seinen Freunden lernen kann. So erlebten sie Bewahrung, aber es gab auch Bewährung in ihrem Glauben. Und auch wir sind ja immer wieder in unserem Alltag auf die Probe gestellt, in unserem Glauben. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, aber manchmal sind es auch richtig große Herausforderungen. Und wie können wir unseren Glauben leben in einer Welt, wo immer weniger auch manche christliche Werte zählen? Wie können wir unseren Glauben leben, wo manche die Bibel als Märchenbuch abtun? Wo die christliche Ethik als mittelalterlich gilt oder verbucht wird? Oder auch, wo sich der ein oder andere über Gott lächerlich macht? In dieser Predigtreihe möchte ich mit euch in die Lebenswelt des damaligen Propheten Daniels eintauchen. Und wir werden sehen, wie sie, der Daniel und seine Freunde, auch herausgefordert waren und auf die Probe gestellt sind in ihrem Glaubensleben. In einer Welt ohne Gott, in einer Welt, die in vielem unserem heute auch noch gleicht. Daher habe ich meinen Predigttitel überschrieben: Wie lebe ich mein Glauben in einer Welt mit anderen Werten? Bevor ich mit euch in dieses Buch Daniel einsteigen möchte, möchte ich euch aber noch mit euch einen kleinen Exkurs machen, damit ihr ungefähr wisst, wann dieses zeitgeschichtlich stattgefunden hat und wie die politische Situation damals war, weil das ist hilfreich, um die ein oder andere Geschichte vom Buch Daniel zu verstehen. Ich möchte mit euch die ersten zwei Verse mal lesen. Dort heißt es in Daniel 1:1-2, im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab es in seine Hand, Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in dem Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammern seines Gottes. Ich habe euch mal eine weitere Folie mitgebracht, mit einer Landkarte. Nachdem der König Salomo gestorben war, gab es zwischen den Nachfolgern zwei seiner Söhne Streit um das Land. Sie wollten nicht zusammen regieren, sondern jeder wollte einen Teil haben. Und so wurde damals das Land Israel in zwei Reiche eingeteilt. Einmal in das Nordreich Israel, das seht ihr hier oben so gekennzeichnet, und dann das Südreich Juda, das unten angegliedert ist. Und jetzt im Jahre 605 vor Christus war das dritte Regierungsjahr des König Judas, Joachims, im Südreich. Das Nordreich gab es gar nicht mehr, weil es schon 722 sozusagen erobert und platt gemacht worden ist. Und das Südreich Juda war ein ägyptischer Vasallenstaat. Das heißt, dass das Südreich einen Vertrag mit Ägypten geschlossen hat, mehr oder weniger freiwillig, und sich dadurch Schutz erhofft hat vor dem Großreich Babyloniens, weil das waren große Gegner und sie waren ein kleines Land und deswegen haben sie sich Backup von Ägypten geholt. Aber diese Haltung fand Gott nicht gut. Und daher haben auch immer wieder die Boten, die Propheten Gottes, Israel stark dafür kritisiert und hingewiesen, das ist nicht so in Ordnung. Und das Südreich verstrickte sich immer mehr auch in Rebellion gegen Gott und seine Gebote. Sie fingen auch an, andere Götter anzubeten. Und schlussendlich kam dann dieses Leid über das Volk Israel, das 605 vor Christus der babylonische Großkönig Nebukadnezar in einer bekannten Schlacht namens Karkemisch in Ägypten dann die Ägypter besiegte und schlussendlich sie dann alle einheimste und Israel nun auch Vasallenstaat für Babylon wurde. Israel, wie man sieht, mal bitte die nächste Folie. Hier unten ist ein schon immer stark umkämpftes Land gewesen. Warum? Weil es sehr strategisch liegt. Und deswegen ist es heute auch noch sehr stark umkämpft. Weil es ist die Landbrücke zwischen Ägypten und Afrika hier unten, aber auch nach Asien ist der Weg offen und nach Europa. Es ist eine Landbrücke, ein umkämpftes Land im Osten, was sehr gut ist zu besitzen, sehr strategisch. Und von daher war Israel ja schon immer auch in die Mangel genommen worden. Die Israeliten hatten sich also damals immer mehr von Gott entfernt, sind ihre eigenen Wege gegangen und haben das getan, was Gott nicht gefiel, nämlich Götter ins Land geholt, sie angebetet und nicht mehr auf ihn gehört und seine Propheten. Die Propheten haben immer wieder darauf hingewiesen, aber sie hörten einfach nicht hin und schlussendlich wurden sie dann von den Babyloniern bekämpft, besiegt und ein Teil von ihnen wurde ins Exil genommen. Hier sieht man den Weg, den weiten Weg nach Babylon und wurde dort dann eingebürgert. Ich lese mit euch die nächsten Verse in Daniel 1, die Verse 3 bis 7. Da heißt es, Nebukadnezar befahl seinen Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein, gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja dabei. Als sie dort in Israel waren, haben sie als Kriegstribut nicht nur die wertvollen Gegenstände, unter anderem auch aus dem Tempel, die wertvollen Becher und weitere Gold und Schmuck mitgenommen, sondern Nebukadnezar hat den höchsten Hofbeamten befohlen, junge Israeliten zu rekrutieren für seine Dienste am Hof und sie dafür auszubilden. Und das war ein ziemlich schlauer Schachzug. Er greift das starke Potenzial eines Volkes ab, um es für die Zukunft zu schwächen. Und stellt euch das mal vor, damals, dieser jüdische Staat geht nun unter und viele der reichen und der schlauen Leute wurden ins Exil verschleppt. Sie verloren ihre Heimat, sind jetzt in einer fremden Kultur, in einem fremden Land. Sie sind weg von ihrem Tempel, das Zentrum ihres Glaubens. Sie sind nun in einer Welt, die von anderen Göttern bestimmt wurde. Eine Welt, in der sie Außenseiter sind. In einer Welt, in der der Glaube, ihr Glaube ständig in Frage gestellt wurde. König Nebukadnezar will nun diese jungen Leute umerziehen. Er will sie zu Babyloniern machen. Und damit auch seine Macht zeigen, die er über sie und das Land hat. Vermutlich waren die Freunde und Daniel, die hier erwähnt werden, so Teenager, so zwischen 13 und 16 Jahre alt. Und diese Jungs bekommen jetzt sozusagen ein Zwangsstipendium in Babylon. Ihr Geist sollte durch babylonische Bildung beeinflusst werden. Und ihr Körper sollte sich mehr und mehr an den babylonischen Lebensstil gewöhnen und ihre Seele sollte durch einen neuen Namen geprägt werden, wie wir gleich lesen. Daniel und seine Freunde, Teenager, mussten in Babylon leben, in einem gottesfeindlichen und antichristlichen Welt und auch Kultur. Aber wie haben sie das gemacht? Wie sind sie damit umgegangen? Und auch an uns heute die Frage, wie gehen wir mit unserem Glauben in einer Welt um, die andere Werte hat? Lasst uns hier von Daniel und seinen Freunden lernen. Zunächst einmal, was mir hier in der Geschichte aufgefallen ist, akzeptieren Daniel und seine Freunde, dass sie dort in dieser gottlosen Situation, in dieser heidnischen Welt jetzt leben. Das akzeptieren sie erstmal. Sie lassen sich sogar darauf ein, die babylonische Sprache zu lernen und auch sich der Kultur anzunähern. Ich möchte mit euch den nächsten Vers lesen, da heißt es, der Palastvorsteher gab ihm babylonischen Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanaja Schadrach, Mishael Meshach und Asaja Abednego. Wenn wir das so lesen, denken der ein oder andere, naja, was ist da dran? Was ist da so schlimm dran, den anderen Namen zu geben? Aber was wir wissen sollten und müssen, ist, dass in der damaligen Kultur und auch noch heute der Name eine Identität gab. Namen haben Bedeutung. Und sie wurden nicht nur einfach so ausgewählt damals, sondern sie hatten eine Aussage, einen Zuspruch für ihr Leben. Mit der Namensänderung wollte die babylonische Gesellschaft oder der König es herausfordern oder die jungen Leute dahin bringen, dass sie ihre Herkunft vergessen und ihre alte Identität ablegen und abgeben. Wer einen Namen gibt oder verändert, der hat Macht, der hat Autorität. Und das wollte der König damit bewirken. Er hatte jetzt Macht und Einfluss und gab ihnen neue Namen. Es war ein quasi Inbesitznahme dieser jungen Personen, ihnen einen Stempel aufzudrücken. Und wenn wir diese vier Namen uns jetzt mal näher hier auf dieser Folie anschauen, sieht man, was aus diesen vier Namen geworden ist und was sie auch bedeuten. Daniel hier unten übersetzt aus dem Hebräischen, Gott ist Richter. Das heißt, Gott allein ist derjenige, der über mein Leben urteilt. Niemand sonst. Und was macht Babylon oder der König daraus? Belshazzar, was übersetzt heißt, Bel beschütze den König oder Bel beschütze mein Leben. Das war ein damaliger Götze. Das ist doch krass. Der junge Mann, der soll umgepolt werden, weg von dem hebräischen Gott hin zu dem Götzen Bel. Sein Freund Hanaja heißt übersetzt, gnädig ist der Gott oder Gott ist gnädig. Und Schadrach heißt, jetzt die Variante hier im Babylonischen heißt, ich bin in Furcht versetzt. Was soll das denn? Vorher hatte er diese Zusage, diesen Glaubensmut, diesen Vertrauen, Gott ist gnädig. Und was macht Babylon und der König daraus? Sie wollen ihm Angst, Furcht und Sorgen einflößen durch diesen Namen. Michael heißt übersetzt, wer ist der, der zu Gott gehört? Also ein Aufruf, sich Gott ganz zu unterstellen. Und was macht Babylon oder der König daraus? Sie geben den Namen Meshach, was übersetzt heißt, wer gehört zu Akku, also wer gehört zu dem Mondgott, das war wohl ein Mondgott. Und Asaja, übersetzt, Gott ist Helfer, wird abgeändert in den Namen Abednego, was übersetzt heißt so viel wie Knecht oder Verehrer des Götzen Nebo. Auch da wieder eine ganz andere Ausrichtung, weg von Gott. Merken wir, wie diese babylonische Kultur versucht, diese jungen Hebräer in ihren Glauben zu verunsichern, indem sie ihm einen anderen Namen geben. Doch Daniel und seine Freunde lassen sich davon nicht kaputt machen. Sie nehmen diese Herausforderung an und bleiben in diesem Palast, in dieser gottlosen Umgebung des Königs und verlieren dabei ihren Glauben. Das finde ich unheimlich stark. Und wenn du in deiner Arbeitswelt oder in deinem Freundeskreis Ähnliches erlebst, wo alles Mögliche geglaubt wird, an andere Götter, an den Menschen selbst, an kluge Postkartensprüche oder an Macht, an Geld oder auch alles von allem ein bisschen, dann herzlich willkommen in Daniels babylonischer Vielgötterwelt. Damals war es gar nicht so viel anders. Und ich bewundere in diesem Lesen diese vier jungen Leute, wie sie es geschafft haben, in solch einer komplexen Welt zu leben, ohne sich abzukapseln und gleichzeitig konsequent ihren Glauben an den lebendigen hebräischen Gott nicht zu verlieren. Und schon im ersten Kapitel gerät Daniel deswegen in einen Konflikt. Und er selbst stößt ihn sogar an. Ich möchte mit euch die Verse 8 bis 14 lesen. Dort heißt es weiter: Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Allerdings sagte er zu Daniel: Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine Freunde schlechter aussehen als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Daniel wandte sich an den Aufseher, den der Palastvorsteher für ihn und seine Freunde bestimmt hatte. Mach doch mal 10 Tage lang einen Versuch mit uns, bat er ihn. Lass uns einfach nur Gemüse und Wasser trinken. Danach vergleichst du unser Aussehen mit den anderen jungen Leuten, die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll. Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Versuch ein. Ich habe den Punkt überschrieben: Gott treu und gehorsam sein. Daniel und seine Freunde kommen nun an diesen babylonischen Königshof. Und sie leben sich dort ein, sie haben kein Problem, diese andere Sprache zu lernen und sich in die Wissenschaft der Babylonier zu vertiefen. Sie lassen sogar zu, dass sie einen anderen Namen bekommen. Womit Daniel und seine Freunde jetzt aber Probleme haben, ist das Essen. Und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass es schlecht war oder dass sie Vegetarier waren, sondern weil Daniel und seine Freunde merkten, dass hier etwas sie tun würden gegen den Willen Gottes. In aller Anpassung, die möglich ist, war hier für sie eine Grenze, die sie nicht überschreiten wollten. Hast du dich vielleicht gefragt, woher Daniel das wusste, dass hier die Grenze war? Warum er nicht dieses Essen des Königs anrühren wollte? Wieso ausrechnet das Essen? Im Text lesen wir auch gar nicht so darüber, was er gedacht hat. Nur, dass Daniel wusste, dass er sich unrein machen würde, wenn er vom Essen und Trinken des Königs nehmen würde. Das steht da. Er wusste es, weil er seine Bibel kannte, die Gesetzesbücher, die damaligen Gesetzbücher. Und in diesem Gesetzesbücher, die Hebräer gelesen haben, stand vieles über die Vorschriften von Essen und auch Trinken. Es gab zwar keinen direkten Vers oder Kapitel nach dem Motto Essen und Trinken, Anweisung für den Fall babylonischer Gefangenschaft am königlichen Tafel speisen zu dürfen. Sowas gab es nicht. Es gab nicht diese 1:1-Erklärung, das darfst du jetzt nicht. Aber Daniel kannte die Gesetzestexte von diesen unreinen Tieren und das Gebot, dass er keine anderen Götter verehren sollte. Denn den Juden war klar, dass damit ein Gebot gebrochen wird, unreine Speisen zu sich zu nehmen. Und deshalb verweigerten diese 4 jungen Männer am Königshof das Essen, weil sie gesehen haben, dass dort Fleisch angeboten wurde, was von den Juden her unreine Tiere waren, die unrein galten von dem Gesetz her. Und weil es so war, dass häufig das Fleisch und der Wein der damaligen Könige den Göttern zuerst geweiht worden ist. Und das genau kann Daniel mit seinem Glauben nicht vereinbaren. Und jetzt weiß Daniel, wo er seine Orientierung her hat und wo er sie herholen kann. Nämlich die Gesetzesbücher, die Bibel. Sie geben ihm Orientierung. Sie zeigen ihm auf, was Gott von ihm möchte, was er zu tun hat. Und Daniel schafft es, in dieser fremden, komplexen Situation Gottes Willen zu erkennen, als junger Teenager. Warum? Weil er in einer innigen Beziehung zu Gott lebte und die Bibel kannte, die Teile, die es bis dato gab. Doch das eine ist, zu wissen, wo man sich Orientierung herholen kann und auch in der Theorie, was die nächsten Schritte sind. Das andere ist, die Frage dann auch von der bequemen Theorie hin zur auch riskanten Praxis zu gehen und den nächsten Schritt zu tun. Glauben in einer komplexen und herausfordernden Zeit braucht immer wieder eine grundsätzliche Haltung, eine gute Haltung, eine Herzenshaltung und eine gute Lebenseinstellung. Und die kann Gott schenken. Auch an uns heute Morgen möchte ich die Frage stellen, auf was ist unser Herz ausgerichtet? Wie war das damals bei Daniel? Babylon oder Gott? Auf was ist das Herz ausgerichtet? Der königliche Herrscher oder der Gott? Auf was ist unser Herz ausgerichtet heute? Die Vorstellung der Welt, die Maßstäbe der Welt oder die Prinzipien Gottes und seine Gebote? Macht, Ehrgeiz, Angst, ist das, wo unser Fokus, unser Herz ausgerichtet ist? Oder ist es Gott? Ob das Herz ausgerichtet ist, zeigt sich auch an unserem Verhalten, an dem, wie wir unser Leben, unser Glauben im Alltag leben. Daniel entscheidet sich entschlossen damals, ich möchte nichts gegen den Willen Gottes tun. Ich möchte das tun, was Gott sich von mir wünscht. Ich möchte seinen Geboten treu und gehorsam sein. Diese vier jungen Männer hätten ja ganz unterschiedlich auf die Situation reagieren können, auf diese babylonische Umerziehung, die sie jetzt einheimsten, wo Babylon sie prägen wollte. Sie hätten sich gut mit dem allen arrangieren können, alles mitnehmen, was geht, keine Probleme, alles machen, was gesagt wird, die neue Kultur an sich ranlassen, alles machen wie die anderen. Sie hätten sich aber auch total verweigern können und blockieren können und hätten damit aber auch ins Gefängnis gehen können oder ihr Leben verloren. Auch wir als Christen stehen heutzutage in ähnlichen Herausforderungen und Gefahren und Situationen. Heutzutage gibt es die Gefahr, dass sich einige Christen ganz von der Welt und der Gesellschaft abwenden. Man will sich von all dem Bösen, was man meint, was da draußen passiert, abschotten. Man zieht sich zurück und lässt die Welt sein. Hat ja nichts oder ich will nichts damit zu tun haben. Man meidet den Kontakt mit Nichtchristen oder die, die nicht an Gott glauben. Man zieht sich zurück in seine eigene fromme Welt. Das ist eine Gefahr. Die andere Gefahr ist aber auch, dass man sich der Welt anpasst. Man nimmt alles mit, was geht. Man macht alles mit, was die anderen auch machen. Die anderen machen es ja auch. Doch ich habe uns mit der nächsten Folie etwas mitgebracht. Wir sind zwar in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. In dem hohen priesterlichen Gebet, was Jesus damals spricht, was wir in Johannes 17 lesen, da betet er für seine Jünger damals Folgendes. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also Jesus betet nicht, oh, nimm sie doch bitte aus dieser schlimmen Welt raus, damit es ihnen besser geht und sie bei mir. Nee, Jesus weiß um die Situation hier in dieser Welt, in dieser Welt. Und dann heißt es weiter, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also Gott hat uns hier in diese Welt hineingestellt, die auch die wir an Jesus Christus glauben. Und wir sollen unseren Platz wahrnehmen. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns eins zu eins an alles anpassen sollen, was die Welt macht und vorgibt. Die sind eben nicht von dieser Welt. Und das heißt, wir sollen uns positiv unterscheiden, nämlich von unseren Lebensgewohnheiten und von den Maßstäben einer Welt, die ohne Gott lebt. Das heißt, das kann man daran sehen, an unserem Umgang mit unseren Mitmenschen, Umgang mit unseren Finanzen, unseren Beziehungen, mit unserer Sexualität, mit unseren Sorgen, mit unserer Familie und auch in unserem Berufsalltag soll sich da was unterscheiden. Sich positiv unterscheiden. Und das ist nicht immer leicht. Und das gelingt auch mir nicht immer im Alltag, dass ich dem allen gerecht werde und alles richtig mache. Aber es geht auch nicht darum, dass wir perfekt sein müssen und alles richtig machen. Und schon gar nicht, dass wir den anderen Leuten, die nicht an Gott glauben, rüberkommen, als ob wir alles besser wüssten und dass wir besser sind. Das ist nämlich nicht so. Sondern, dass wir schlicht und einfach unseren Glauben frei und mutig in dem Alltag leben. Für uns gelten heute nicht mehr diese Speisegebote wie damals für die Juden. Aber was wir von Daniel und seinen Freunden hier lernen können, ist, dass man im Alltag zu seinem Glauben stehen darf. Er wagte mitten in dieser fremden Kultur in Babylon, mutig zu sein, Glauben zu stehen und zu sagen, das mache ich nicht, weil es sich nicht mit meinem Glauben vereinbaren lässt. Er passt sich nicht an diese Welt, um große Karriere zu machen, um es allen recht zu machen. Wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Pass dich nicht dieser Welt an. So sagt es auch Paulus in Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht der Welt gleich. Hier heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Wisst ihr was? Immer wieder erlebe ich, dass viele, die an Gott glauben, gar nicht aufgrund von Zweifel manchmal von dem Glauben wegkommen oder abdriften, sondern weil sie sich einfach mehr und mehr weltlichen Dingen anpassen. Mit dem Strom mitschwimmen scheint am Anfang vielleicht einfacher zu sein. Ich will ja nicht anecken. Ich will ja nicht auffallen. Einfach genauso leben wie die anderen. Auch mal so richtig übermäßig feiern, wie meine anderen Freunde auch in der Clique. Über alle Witze lachen, die im Geschäft erzählt werden, ob es jetzt Ausländerwitze, versaut oder dreckige Witze sind, einfach mal kräftig mitlachen. Man will ja nicht auffallen, man will ja nicht anecken. Einfach mal nicht alles bei den Steuern angeben, machen die anderen ja auch. Einfach mal die ein oder andere Sache vom Büro mitnehmen, das machen die anderen ja auch, die nehmen auch Materialien mit. Mitmachen, was die anderen machen. Die Gefahr, sich anzupassen an Prinzipien der Welt, die nicht von Gott in Ordnung sind. Daniel und seine Freunde hatten damals den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Und dies wird bei diesen Speisegeboten sehr deutlich und sichtbar. Daniel hat hier in diesem Satz in Vers 8 vorgenommen, sich fest entschlossen, oder hier heißt es in anderer Übersetzung, nahm sich in seinem Herzen vor, dass er nicht mit dem Speisen des Königs zu sich nehmen wollte, um sich zu verunreinigen. Er trifft hier eine willentliche Entscheidung. In einer Umerziehungsanstalt in Babylonien, fern von der Heimat, entschließen sich Daniel und seine Freunde, Gott und seinen Geboten treu zu bleiben. Wie stark ist das? Sie sind die Minderheit. 4 Leute gegen der restlichen Klasse. Teenager, die es nicht einfach haben. Und ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit ähnlich ist. Wenn ich bei meinen Kindern in der Schule mitkriege, wie prozentual, wie viele da an Gott glauben und nicht glauben, ist es relativ ähnlich. Oder auch Studenten, die in der Uni sind, prozentual auch, eine kleine Gruppe von Christen gegenüber Nichtchristen. Da kann man schnell zum Außenseiter werden. Da kann man für seinen Glauben belächelt werden oder lächerlich gemacht. Und jeder wünscht sich doch irgendwie wahrgenommen, anerkannt, Erfolg zu haben. Im Grunde sind die Situationen von Daniel und heute gar nicht so weit anders. Daniel hätte die Chance, auch ein babylonischer Überflieger zu werden. Er war jung, er war klug. Aber das, was sie da von ihm verlangten, war nicht vereinbar mit seinem Glauben. Das, was die Eltern ihm damals als Kind beim Bibelvorlesen oder was er von den Geschwistern, Freunden, Verwandten gehört hat, das war jetzt hier an dieser Stelle nicht vereinbar. Und er selbst hat in seinem Leben vielleicht auch Erfahrungen gemacht, wo Gott bei ihm war. Er hat diesen Gott Israels persönlich gekannt, dessen Name Jahwe ist im Hebräischen und das auch das Programm ist, nämlich übersetzt, ich werde mit dir sein. Nun ist dieses nicht kompatibel hier, was Daniel erlebt. Er könnte ganz schnell, wie gesagt, zum Außenseiter werden, aber was macht er? Er entscheidet sich, er will klar bekennen, dass er an Gott glaubt und nicht das Essen zu sich nehmen will. Er lässt sich auf vieles ein. Er bekommt einen neuen Namen. Er setzt sich mit dieser Kultur auseinander, aber hier bei den Speisen der Babylonier würde er sich verunreinigen und gegen Gottes Gebote handeln. Und das bringt ihn nun in Schwierigkeiten. Doch auf eine diplomatische und charmante Weise spricht er mit seinem Vorgesetzten oder auch Speisemeister und kann ihn davon überzeugen, dass nur Gemüse und Wasser für sie für eine gewisse Zeit einfach gut wäre und dass sie damit gut über die Runden kommen. Und Gott schenkt ihm Gunst und Gnade bei diesem Speisemeister. Er lässt sich auf dieses Experiment ein. Und wir lesen mal weiter, was nach diesen zehn Tagen passiert, in Verse 15 bis 20. Nach Ablauf der 10 Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die anderen jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ er ihnen weiterhin Gemüse geben, den Wein und die für sie bestimmten Speisen stellte er weg. Gott aber gab den 4 jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanaja, Michael und Asaja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle anderen Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Krasse Story hier am Ende. Ende gut, alles gut. Die Moral von der Geschichte, werde Vegetarier und du vermurkst dein Abi nicht, oder? Nein, das ist natürlich nicht die Quintessenz hier, sondern die Botschaft bedeutet natürlich, hey, es lohnt sich, mit dem lebendigen Gott ein Leben zu führen und ihm treu gehorsam zu sein. Und du darfst darauf vertrauen, dass er mit dir ist und dir zur Seite steht. Das dürfen wir hier in dieser Geschichte erleben und erfahren. Bei uns geht es, wie gesagt, heute nicht mehr um diese Speisen. Es gibt andere Dinge, wo wir herausgefordert werden in unserem Alltag, wo es sich zeigt, wie wir und ob wir mit Jesus Christus leben. Da möchte ich uns ermutigen, als Christen unserem Glauben auch im Alltag zu leben. Und wir dürfen dann auch darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Denn er behält den Überblick und zieht die Fäden auch im Hintergrund. Und wenn du dich auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, wo Gott dich hineingestellt hast, dich zu Jesus Christus bekennst, dann wirst du zum Segen für deine Umgebung. Ja, vielleicht gibt es auch Rückschläge. Vielleicht wird es auch nicht immer so gut ausgehen, wie hier in diesem Fall bei den Daniel und den Freunden. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du dich treu zu Gott stellst, stellt sich auch Gott treu zu dir. Und du wirst gesegnet werden und darfst für andere zum Segen werden. Und das können wir hier auch von den Freunden und Daniel mitnehmen. Immer wieder eintauchen in das Wort Gottes, in die Bibel. Und daraus Erkenntnisse gewinnen, die uns helfen, unseren Alltag gut zu meistern. Außerdem können wir lernen, die Kunst der klaren Abgrenzung und der Anpassung, die das hier in dieser damaligen babylonischen Welt gemeistert haben. Nicht immer mit dem Strom mitschwimmen, aber auch nicht überall anecken und meinen, man ist etwas Besseres oder Besonderes. Damit tut man Gott auch keinen guten Dienst, mit dem man meint, man ist besser, weiß alles und Gott ist mit einem. dann ist die Gefahr, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr ernst genommen wird oder dass man zum krassen Außenseiter wird. Auf der anderen Seite ist, wie gesagt, nicht gut, wenn man alles mitmacht und sich treiben lässt und anpasst. Wenn es um den Kern unseres Glaubens geht, dann müssen wir zu der Wahrheit Gottes stehen und sie aussprechen. Dann müssen wir uns klar zu Gott und seinen Geboten bekennen. Und das können wir gut bei Daniel beobachten, nicht einfach so naiv und kopflos sagen, nee, will ich nicht, mache ich nicht, sondern auch gute Argumente bringen mit Verstand und Einsicht, die Gott schenken kann. Einen letzten kleinen kurzen Punkt, der gar nicht so auffällig in dem Buch erscheint, ist, aber Gott selbst ist der Handelnde, mal bitte. Wenn wir in diesen Text reingucken, gibt es so drei Verse, die immer wieder herausstreichen, die man schnell überlesen kann und denkt, die armen Jungs und so und Gott lässt alles zu. Nein, schon gleich in Vers 2 sehen wir, wie Gott seine Hand im Spiel hat. Da heißt es, und der Herr gab in seine Hand Joachim. Also es war nicht nur einfach Willkür, sondern Gott hat es ganz bewusst auch zugelassen. Es ist sein Entschluss gewesen, dass Israel jetzt ins Exil kommt. Es war sein Wille. Sie wurden immer wieder davor gewarnt. Die Propheten haben es immer wieder gesagt, hört auf damit, macht es anders. Sie haben nicht gehört und schlussendlich musste Gott sie dafür bestrafen. Aber ich glaube, dass diese Eroberung Israels nicht nur Strafe oder Gericht Gottes allein war, sondern es war eine Chance, sie wieder auch zurückzuführen zum lebendigen Glauben an Gott. Denn als sie in dieser Gefangenschaft in Babylon war, merkten sie auf einmal, ups, irgendwie war es mit Gott irgendwie besser. Irgendwie hat Gott uns besser zur Seite gestanden oder mehr geholfen als jetzt hier in dieser Gefangenschaft, wo ich meinen eigenen Weg oder vorher sind meine eigenen Wege gegangen bin. Und durch diese Wegführung wurde auch dieser Götzenkult mehr oder weniger zerschlagen, den sie vorher auch in Israel praktiziert haben. In der Fremde fingen die Israeliten wieder an, sich nach dem wahren und einzigen lebendigen Gott zu sehen. Und es ist toll zu sehen, wie Gott in guter Art und Weise da diese Geschichte lenkt. Oft ist es ja manchmal so, dass wir nicht verstehen können gleich, warum Gott manches so zulässt. Erst manchmal im Rückblick können wir sehen, dass so, wie Gott es geführt hat, an mancher Stelle doch einfach gut und richtig war. Aber natürlich, manches bleibt auch offen, was wir nicht einsortieren können. Und Gott war es auch, der damals den vier Jungs Gnade geschenkt hat und Gunst. Hier heißt es in Vers 9, Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Also auch hier war wieder Gott, der die Fäden im Hintergrund gezogen hat und gezeigt hat, da wohlwollend dem Speisemeister gegenüber, dass sie dort diesen Versuch machen durften mit dem Wasser und Gemüse. Und dann in Vers 17 heißt es, und diese vier jungen Leute gab Gott Verstand und Einsicht. Also Gott war es derjenige, der auch diese jungen Männer begabt hat mit besonderen Fähigkeiten und Aufgaben und Einsicht. Und dieses Wort, was sich hier verbirgt mit Einsicht, fand ich auch nochmal sehr spannend. Diese Einsicht, das ist genau, wofür Salome damals Gott gebeten hat. Für diese Weisheit, für Einsicht und Weisheit. Das ist genau, was Gott hier geschenkt hat. Zu erkennen, die Fähigkeit zu haben, zu erkennen, was gerade passiert und wie man sich zu verhalten hat. Was ist das für ein Gott, der so wunderbar in das Leben damals und auch heute wirkt? Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Hier sind diese vier jungen Männer aus Israel, Daniel und seine Freunde. Sie werden ins Exil nach Babylon verschleppt, in Gefangenschaft, müssen sich dort in einer neuen Umgebung, in einer fremden Kultur, die ohne Gott lebt, zurechtfinden. Und was tun sie? Sie leben ihren Glauben mit Gott in Treue und Gehorsam. Und sie orientieren sich an dem Wort Gottes, an den damaligen Texten, die ihnen zur Verfügung standen. Und sie lebten ja in dieser Welt, in dieser auch heidnischen Welt, in dieser anderen Kultur, aber sie waren nicht von dieser Welt. Sie passten sich eben nicht den Maßstäben der damaligen Welt an. Und das sollen wir auch nicht. Wir sollen uns nicht allen Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern wir sollen uns von Gott durch seinen Geist verändern lassen, dass er uns ein neues Denken schenkt, dass wir nach seinen göttlichen Prinzipien leben können und dann auch dadurch in dieser Beziehung mit Gott beurteilen können, was gut und schlecht ist, was zu tun und was zu lassen ist. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir treu und gehorsam das tun, was Gott sich von uns wünscht. Und das können wir entnehmen, indem wir regelmäßig in der Bibel lesen, indem wir hier in diesen Gottesdienst kommen unter Gottes Wort, indem wir die Hauskreise besuchen oder weitere Gruppen, indem wir christliche Bücher lesen, wo wir daran Orientierung und Halt finden. Denn die Bibel ist unser Maßstab und unser Fundament. Und wir sollen eben uns nicht allem anpassen, aber wir sollen auch weiterhin der Welt und den Menschen in unserer Umgebung zugewandt sein und sie positiv auf sie Einfluss haben und positiv auf sie wirken. Und da bitte ich Gott darum, dass er uns die Weisheit geben möchte, im Alltag das so umzusetzen. Amen dazu. Ich möchte uns einladen, gemeinsam, wer möchte, ein Lied mitzusingen. Und dieses Lied soll so eine Antwort auch auf diese Predigt sein. Da heißt es, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben für Gott. Und ich lade euch ein, vielleicht können wir dazu auch gemeinsam aufstehen, der das möchte. Und wer möchte, kann dieses auch mitsingen, so als Bekenntnis, wenn du das möchtest, heute nochmal festmachen, zu sagen, ja Gott, ich möchte in die nächste Woche mit dir gehen. Ich möchte, dass mein Leben für Gott sein soll. Und wenn du das mitsingen kannst und möchtest, bist du dazu eingeladen, das so mitzusingen. Wenn du da noch am Überlegen bist, dann lass es und hör dies einfach zu oder lass es dir zusingen. Oder denke in der nächsten Woche darüber nach, wie ist es möglich, ein Leben mit Gott zu führen, das ihn verherrlicht, dass ich ihm da zur Ehre sein kann, dass ich ein Mann nach dem Herzen Gottes werde, dass ich so handeln kann wie Daniel und seine Freunde, zu wissen, was dran ist. Lasst uns dieses Lied singen, lasst uns dazu gemeinsam aufstehen.